In dir steckt mehr, als du denkst. Im Moment fühlst du dich überfordert und diese Überforderungsgefühle, die führen zu Unsicherheit bei dir. Unsicherheit führt unweigerlich zu Unentschlossenheit. Unentschlossenheit führt zu schlechter Laune und diese schlechte Laune, die füttert natürlich deine Überforderungsgefühle. Aber der Herr sagt, ich habe in dich Problemlösungskräfte hineingelegt und die aktiviere ich heute. Halleluja. In der Bibel sehen wir, dass Gideon das so passiert ist. Schauen wir uns jetzt genauer an. Sehr, sehr hilfreich für uns. Amen. Preis dem Herrn. Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Gut, also in dir steckt mehr, als du denkst. Als Gott dich geplant hat, du bist nämlich kein Zufallsprodukt, sondern Gott hat dich geplant. Als Gott dich geplant hat, hat er ein Buch geschrieben mit deinem Namen drauf. Psalm 139, Vers 16. In dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Was bedeutet das? Dass du für jeden Tag die Ausrüstung von Gott bekommst, die du brauchst zur Bewältigung der Aufgaben an diesem Tag. Amen. Gott hat für deine Lebensreise alles eingepackt, was du brauchst. Stell dir vor, dein Leben ist eine Reise und du gehst jetzt mit Gott auf die Reise und er hat für dich den Koffer gepackt. Er kennt genau die Stationen, die er für dich geplant hat. Und in jeder Station, bei der du auftauchst, kannst du deinen Koffer aufmachen und du wirst feststellen, dass die Dinge, die du dort brauchst, in deinem Koffer drinnen sind. In anderen Worten, Überforderungsgefühle sind Überforderungsgefühle, aber keine Tatsache. Sag mal, bin ich mir größer? Ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Na, sagt der Apostel Johannes im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Amen. Gut, also im 1. Korintherbrief Kapitel 10, Vers 13 heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. In anderen Worten, es ist anderen Leuten schon mal so ähnlich gegangen wie dir jetzt. Und die haben es gepackt und du wirst es auch packen. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, der nicht zulassen wird, sag mal mit mir, nicht zulassen, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, es gibt Überforderungsgefühle. Ja, diese Überforderungsgefühle, die sind sehr, sehr unangenehm. Jeder von uns hat sie schon gehabt und manche von uns haben sie notorisch. Denn du bist notorisch unsicher, und deswegen unentschlossen. Und diese Unentschlossenheit, dieses Hin- und Hergeworfensein zwischen zwei Möglichkeiten oder drei oder fünf, die gibt dir schlechte Laune die ganze Zeit. Da hilft nur eins. Du musst dich früher oder später auf eine Lösung festlegen. Weißt du, wie du das machen kannst? Du kannst es ruhig machen, wie Gott am Anfang, als er über der Welt gebrütet hat. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde wurde wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, heißt es bei dir. Aber eigentlich kannst du auch übersetzen, brütete über den Wassern. Man sagt ja auch, über ein Problem brüten. Und ich sage dir mal eins, wenn du dein Problem siehst, so wie Gott, das Tohuwabohu am Anfang, und dann drüber brüten tust, wie er, du brütest über dein Problem dadurch, dass du drüber nachdenkst, so wie er, dann setzt sich Gottes Geist irgendwann auf dich drauf und hilft dir beim Brüten und denkt mit dir mit und denkt mit dir nach. Und spätestens dann, wenn er anfängt, mit dir zu denken, dann kommt was in Fluss und du merkst, das Denken geht jetzt leichter und plötzlich kommst du auf eine Lösung, die dir irgendwie die Unsicherheit nimmt. Du denkst, könnte funktionieren, wird funktionieren. Und dann musst du natürlich jetzt in die Gänge kommen und nicht wieder sagen, ja, aber, sondern du musst dann das durchziehen. Dich festlegen auf diese Lösung, die du mit Gottes Hilfe erdacht hast, du kleiner Salomo, du, und dann wird's gut. Und spätestens dann, wenn du ein paar Mal das gemacht hast, Probleme nicht voller Unsicherheit mit Sorgen umgeben hast, sondern durchdacht hast, überbrütet hast mit der Hilfe Gottes. Spätestens dann, wenn diese Unsicherheitsgefühle nach und nach verschwinden und du wirst fester werden, unentschlussfähiger. Halleluja. Manche von uns sind notorisch unentschlossen und das macht dir dauernd schlechte Laune und deswegen bist du kaum auszuhalten. Sogar in deinen eigenen Augen, sogar für dich selber. Du bist unzufrieden mit dir selber. Muss nicht so sein. Ich habe dir gerade einen Weg gezeigt, wie es gehen kann. Jesus sagt, macht euch keine Gedanken über den Tag, in Matthäus Kapitel 6, so Vers 34. Denn jeder Tag hat an seinen Problemen genug, an seinem Übel genug. Aber du wirst für jeden Tag die entsprechende Gnade bekommen, die du brauchst. Also komm in die Gänge, schieb das Problem nicht weiter raus, fürchte dich nicht weiter davor, sondern fang an, es zu lösen. Hast du Probleme, musst du lösen. Wer kennt diese Sprüche noch? 70er Jahre Humor, ja. Sehr witzig. Noch was vielleicht. Weißt du, ich fühle mich wie ein Lamm unter Wölfen. Und Jesus hat ja gesagt, in Lukas Kapitel 10, Vers 3, dass er uns in die Welt schickt, wie Lämmer unter die Wölfe. Ja, aber das wichtige Wort ist wie. Wie Lämmer unter die Wölfe. Das heißt nicht, dass du ein Lamm bist. Und der Teufel ist auch kein Wolf. Hast du das gehört? Du musst mal nachlesen, was im 1. Mose Kapitel 3 steht, Vers 14 und 15. Weil du das getan hast, weil du die Menschen versucht hast und in Sünde hineinbuxiert hast und sie schlecht beraten hast, deswegen, du Schlange, wirst du jetzt verflucht werden, mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch musst du kriechen und Staub musst du fressen. Leute, das ist ein Wurm, denn eine Schlange, die frisst keinen Staub. Ein Wurm frisst Staub. Ein Regenwurm, der frisst buchstäblich Dreck. Die Schlange ist von Gott zum Wurm reduziert worden. Sagst du, ist ja mal ein ganz neuer Gedanke. Ja, genau. Und du bist auch kein Lamm, sondern du bist wie Jesus. Jesus ist nicht nur ein Lamm Gottes, sondern er ist auch der Löwe von Juda. Wenn er der Löwe von Juda ist, dann bist du ein Junglöwe. Bist du noch dabei? Wer sind dann die Wölfe, von denen Jesus spricht? Naja, das sind eigentlich eher die Menschen. Schon die alten Römer wussten, homo homini lupus est. Das bedeutet, der Mensch ist des Menschen Wolf. Deswegen braucht es Gesetze, damit man die Wolfstriebhaftigkeit des Menschen eingrenzt und beschränkt, dass die sich nicht gegenseitig zerlegen. Und es ist gut. Gesetze sind grundsätzlich gut. Amen. Es sei denn, es sind schlechte Gesetze, dann sind sie schlecht. Aber wenn wir uns an den 10 Geboten orientieren und diesen Dingen, dann wird es schon was. So, also wer sind die Wölfe? Die Wölfe, wenn wir in die Bibel hineinschauen, die Wölfe waren für Jesus die religiösen Steinewerfer im Tempel zum Beispiel. Jesus hat eine Predigt gehalten im Tempel und zum Schluss waren die Leute so begeistert, dass sie Steine nach ihm geworfen haben. Und er hat sich verborgen und ging aus dem Tempel raus. Dann hat er auch den Untergang dieses Tempels geweissagt. Denn wenn du auf den Gott des Tempels, der in diesen Tempel hineingeht und sich dort manifestiert, erscheint und Predigten hält, nicht nur wie ein stummer Götze dasteht, wie in den Götzentempeln, sondern wenn der lebendige Gott in seinen glänzenden, wunderschönen, weltwundermäßigen Tempel hineingeht und dort anfängt zu predigen, meine Damen und Herren, und dann beschmeißen seine Anbeter ihn mit Steinen. Dann sage ich mal, hat dieser Tempel und die Anbeter haben schlechte Karten. Deswegen hat Jesus also über diesen Tempel geweissagt zum Schluss, dass er untergehen wird. Und es ist dann tatsächlich passiert. Jerusalem wurde vollkommen zerstört, der Tempel auch. Leider, 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 leider. Ja, das waren Wölfe oder eine übergriffige Regierung in Form von Pontius Pilatus. Die haben Jesus verfolgt, weil er was falsch gemacht hat? Nein, weil seine Ankläger, diese Säcke, neidisch auf ihn waren. Das sagt die Bibel ausdrücklich. Pilatus wusste sogar, dass sie ihn überliefert haben aus Neid. Nichts weiter als Neid. Und er in seiner Torheit hat mitgespielt. Wenn du nicht tust, was wir wollen, dann verpatschen wir dich oder dann verpetzen wir dich beim Kaiser. Dann sagen wir ihm, dass du ein schlechter Regent bist und dann kriegst du die Hucke voll. Pilatus, bloß dass du es weißt, hier, da, hier. Und Pilatus hat dann Jesus überliefert. Ja, ist furchtbar. Die Wolfsmäßigkeit des Menschen, eine übergriffige Regierung. Oder sogar seine eigene Familie. Seine eigene Familie. Als Jesus in der Synagoge saß und gepredigt hat, standen seine Familie draußen. Deine Familie steht draußen und sucht dich. Und Jesus sagt, wer ist meine Familie? Und dann deutet er auf die, die im Kreis herum um ihn sitzen in der Synagoge. Die, die das Wort Gottes hören und tun, sind mir Vater, sind mir Mutter und Bruder und Schwester, sind mir Familie. Seine Familie stand draußen, denn heißt es dort, sie wollten ihn greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also wenn eine Familie sagt, der hat sich bekehrt, jetzt spinnt er. Oder jetzt spinnt sie, jetzt ist er also besonders. Jetzt ist er auf dem Sektentrichter abgefahren oder irgendwie sowas. Dann kannst du sagen, hey, es ging Jesus genauso, ich muss mir da gar nichts denken. Du musst damit rechnen, dass du von Leuten komisch angemacht wirst, ausgegrenzt wirst, für verrückt erklärt wirst, was auch immer, weil du Christ bist. Damit musst du dich abfinden, das ist ganz einfach so. Aber wenn du dich zu Jesus stellst, dann wird es so sein, dass er sich zu dir stellt. Ich möchte auf Gideon heute zu sprechen kommen. Gideon ist einer der 12 Richter aus dem Richterbuch. Damals gab es keine Regierung. Damals hat jeder gemacht, was er gewollt hat. Es war wilder, wilder Westen in Kanaan seiner Zeit, im Land Israel. Da ging es wirklich zu. Ganz furchtbar. Er ist einer von 12 Richtern. Er ist der Richter, über den die meisten Verse in der Bibel stehen. Wir müssen uns Gideon jetzt ein wenig genauer anschauen. Das spricht nämlich alles zu uns. Und er macht so viele Sachen richtig. Und der fühlt sich auch total überfordert. Der weiß, er entstammt einem der kleinsten Stämme in Israel. Seine Familie ist die geringste. Und er ist die geringste in seiner geringen Familie. Er ist die geringste, der geringste, der geringen. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, meine Gnade ist in den Schwachen stark. Das sollte dich beruhigen, denn du lebst dein Leben nicht allein. Immer wenn du dich überfordert fühlst, immer wenn irgendein Problem kommt, mit dem du nicht weißt, was du machen sollst, bei dem dir keine Lösung einfällt. Du bist nicht ohne Lösung. Gott hat Problemlösungspower in dich hineingelegt. Jetzt kommt es nur darauf an, dass die ein wenig herausgeschöpft wird aus dir. Dieses ständige Überfordertsein, diesen Geist der Überforderung, den möchte ich heute austreiben aus dir, den möchte ich brechen über dir und den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in dich hinein fließen lassen im Namen Christi. Halleluja. Kann natürlich nur Jesus machen, schon klar. Ich kann nur ein wenig drüber sprechen. Aber wenn du ein offenes Herz hast, dann wird sich in deinem Herz was ändern. Dann wirst du wegkommen von dieser ständigen Ängstlichkeit, von dieser ständigen Sorge, die dich plagt. Bei Gott. Halleluja. Okay, jetzt lasst uns mal aufschlagen zu Richter Kapitel 6. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie haben offensichtlich die 10 Gebote nicht mehr so ernst genommen. Sie haben den Gottesdienstbesuch nicht mehr so ernst genommen. Sie haben auch keine Opfer mehr in den Tempel gebracht. Sie haben Gott einfach einen guten Mann sein lassen. Und sie waren fasziniert von den anderen Göttern, von den Göttern Kanaans. Der Kanaaniter, der Amoriter und so weiter. Bei denen hat der Gottesdienst ein wenig anders ausgeschaut. Bei Baal und Astarte. Bei Gott, bei Jahwe, beim Gott Israels waren die Opferfeste auch Feste. So wie wir sie heute als Kirchweih verstehen. Die haben geopfert, dann haben sie das Opfer aufgegessen und haben sich gefreut an Gott. Nur, die Heiden haben doch eine andere Komponente dazu getan. Sex und Rausch. Bei Baal und bei der Astarte, da ging es zur Sache, da gab es Tempelprostitution, da ging es zu wie im Club. Schummriges Licht, ja, und überleg mal, du gehst in den Club und die nennen das nicht mehr Sünde, wenn du da Unzucht treibst, sondern Gottesdienst. Es gibt Leute, denen gefällt es und die machen damit. Also, die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. 7 Jahre. Die Hungersnot bei Elia später wird 7 Jahre dauern. Und die 7-jährige Trübsalzeit unter dem Antichristen wird 7 Jahre dauern. Jetzt haben wir auch hier 7 Jahre Trübsal. 7 Jahre sind also eine bestimmte Nummer. Er gab sie in die Hand Midians. Jetzt muss man wissen, dass Abraham eine Frau geheiratet hat, nachdem Sarah gestorben war, namens Ketura. Und diese Ketura hat unter anderem einen Sohn geboren, der Midian hieß. Also die Midianiter, die haben auch von Abraham abgestammt, so wie die Israeliten. Nur bei den Midianitern war es so, dass die Anbetung Gottes, die sie ja gekannt haben, mehr und mehr verflacht ist und dass die zum Schluss eben voll auf den Baal abgefahren sind und mittelöstliche Plünderer geworden sind. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Also da kamen die ins Land geströmt und wurden stark über Israel. Bedeutet, die haben nach und nach alle wichtigen Positionen im Land besetzt. Die Regierung haben sie übernommen, die Rathäuser, Behörden, Polizei, alle diese Dinge. Und vor Midian machten sich die Söhne Israels Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen in den Bergfesten. Die haben sich nicht mehr auf die Straße getraut, die Israeliten. Warum? Weil die Straßen nicht mehr sicher waren. Die haben sich Alarmanlagen zugelegt, die haben sich doppelte Riegel zugelegt, weil die Midianiter in den Straßen unterwegs waren. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek, die ewigen Feinde Israels, und die Söhne des Ostens. Sie zogen herauf gegen sie und sie lagerten sich gegen sie und sie verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Also die kamen ins Land, kaum dass in Israel eine Ernte zu holen war, und haben abgegrast und abgegriffen, was abzugrasen und abzugreifen war. Die haben das System ausgeplündert bis zum Gehtnichtmehr. Die sind nicht nur gekommen, sondern die haben das Ganze auch verheert. Die haben nicht nur kassiert, sondern die haben auch die Infrastruktur kaputt gemacht. Überleg dir das mal. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig. In anderen Worten, das Wirtschaftssystem und auch das Sozialsystem, das war pleite. Weder Schafe, noch Rinder, noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten, das heißt mit ihren ganzen Familien. Und sie kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele, ihre Fortbewegungsmittel. Mit Kamelen kommst du ziemlich schnell und also voran. Ja? Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. Die kamen nicht in das Land, um das Land zu fördern und aufzubauen und mitzumachen und sich zu integrieren und Israeliten zu werden, sondern die sind gekommen, um es zu verheeren. Die haben es ausgenommen. Die haben keinerlei Liebe zu diesem Land gehabt. Eieieiei. Also die hatten hier wirklich Sorgen, die Israeliten. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israels schrien zu dem Herrn um Hilfe. Nach 7 Jahren Plünderung kommt ihnen endlich. Hey, wir müssen mal uns wieder auf die eigentlichen Werte unseres Landes besinnen und unsere Gesellschaft besinnen. Wir müssen zum Herrn schreien. Aber das haben die alles für sich gemacht, privat daheim, nicht in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit haben sie sich dem Baal genauso verpflichtet gefühlt wie die letzten 7 Jahre. Und du kannst ja nicht 7 Jahre eine sagen und dann plötzlich das alles für Quatsch erklären und was völlig anderes sagen. Also das fällt vielen Leuten schwer. Ich stelle fest manchmal, dass Leute auf dem falschen Dampfer sind. Und sie wissen, dass sie auf dem falschen Dampfer sind. Aber sie korrigieren sich jetzt nicht, sondern sie dampfen jetzt mit doppelter Geschwindigkeit in die falsche Richtung. Weil sie nicht zugeben wollen, dass sie in der falschen Richtung unterwegs sind. So geht es nicht weiter. Also in ihrem Herzen daheim haben sie zugegeben, ja, jetzt muss ich was ändern. Aber öffentlich haben sie da keinen Ton drüber verschwendet. Aber der Herr hat es gesehen. Und jetzt kommt er und erweckt einen Propheten. Pass mal auf, was er sagt hier. Vers 7. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und ich habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Ich bin euer Befreier. Als ihr mit mir gegangen seid, ist es euch gut gegangen, sind die Ketten von euch abgefallen. Ich habe euch in Wohlstand, ich habe euch in Gesundheit, ich habe euch in Prosperität hineingeführt. Was habt ihr gemacht? Und ich habe euch aus der Hand Ägypten gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Sag mal all. Mensch, das ist doch gut, all eure Unterdrücker. Der Herr rettet dich auch aus der Hand aller deiner Unterdrücker. Sieg ist über dich bestimmt worden. Sieg ist über dich bestimmt. Das Heil ist über dich bestimmt. Engel Gottes gehen aus und lösen deine Probleme im Hintergrund, von denen du gar nicht weißt, dass du sie hast. Das ist dein Geschick, wenn du mit Gott gehst. Halleluja. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Also ihr habt Häuser ererbt, die ihr nicht bauen müssen. Ihr habt eine Infrastruktur ererbt, die ihr nicht habt bauen müssen. Ich habe euch richtig in ein Land geführt, in dem Milch und Honig fließen. Und was habt ihr gemacht? Ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Dann sagt der Prophet, auf Wiederschauen und geht wieder. Also keine Lösung. Aber es wird alles gut werden mit euch, sagt er nicht. Sondern er sagt, ihr habt es versemmelt, auf Wiederschauen. Was nun? Jetzt denken sie, er hat uns verlassen. Jetzt wird die Überforderung, jetzt werden die Überforderungsgefühle, die Unsicherheitsgefühle werden jetzt noch stärker. Aber mit der Unentschlossenheit haben sie es jetzt nicht mehr so. Denn in ihrem Herzen wenden sie sich zurück zum Herrn. Im Herzen wenden sie sich zurück. In der Öffentlichkeit noch nicht, aber im Herzen wenden sie sich zurück. In der Öffentlichkeit muss sich erst ein Generationenwechsel vollziehen, damit es hier in der richtigen Richtung wieder weitergeht. Das sehen wir jetzt gleich. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch dem Abiesriter gehörte. Der Engel des Herrn ist nicht einfach ein Engel, sondern es ist Jesus vor seiner Menschwerdung. Der Engel des Herrn ist der Herr selber. Jesus konnte nämlich wie ein Mensch auftreten vor seiner Menschwerdung. Als er dann in Maria, quasi in den Umkleideraum von Maria gegangen ist, den Leib Marias gegangen ist und sich einen menschlichen Körper angezogen hat, hat er eine andere Aufgabe gehabt und andere Ziele und so weiter. Im Alten Testament ist er aufgetreten als Bote, als sein eigener Bote, der Engel des Herrn. Mei, mei, mei. Und der Engel des Herrn kam und hat sich also hingesetzt unter diesen Baum da. Und sein Sohn Gideon, also der Sohn des Joasch, der schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Also normalerweise drischt man Weizen auf der Tenne aus, auf dem Dreschboden. Ja, damit nämlich der Wind da hineinfahren kann und die Spreu vom Weizen trennt. Oh Leute, das ist prophetisch. Der Mann, der ist jetzt in der Kälte. Die Kälte ist normalerweise aus dem Felsen gehauen. Der ist also im Felsenversteck und in der Kälte, dass man ihn nicht sieht. Wisst ihr, was der hier betreibt? Schattenwirtschaft. Er weiß, die offizielle Wirtschaft, da wird er geplündert und ausgenommen, wenn sie mitkriegen, dass er was hat. Deswegen macht er jetzt was so im Schatten. Er drischt aus in der Kälte. Das ist ein Zwischending. Das ist keine permanente Sache. Er lebt also unter Druck. Er hat Angst. Er ist besorgt. Er fühlt sich überfordert. Er drischt Weizen aus in der Kälte. Er trennt Spreu vom Weizen. Er trennt das Wesentliche vom Unwesentlichen. Das ist prophetisch. Denn Gott drischt hier nämlich auch auf Israel ein. Wir halten fest. Der Herr hat dieses Problem herbeigeführt. Er hat die Leute an die Midianiter verkauft. Er hat das Problem herbeigeführt. Seid ihr noch dabei? Und jetzt kämpfen sie mit diesem Problem. Jetzt bekehren sie sich in ihrem Herzen zum Herrn zurück, laden Jesus in ihr Leben ein. Denken wir über die 10 Gebote nach, denken wir über dieses Liebesgebot nach, wollen Gott besser verstehen. Wenn du das tust, dann bist du schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. Halleluja. Der Herr kommt dir entgegen. Naht euch Gott und er naht sich zu euch, preis dem Herrn. Der schlägt also Weizen aus in der Kälte. Gott macht es auch. Er trennt die Spreu vom Weizen, das Unwesentliche vom Wesentlichen. Er will, dass die Leute wieder zurückkehren zur Anbetung Gottes. Zu den Werten ihrer Väter, preis dem Herrn. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Jetzt war der Engel des Herrn sichtbar. Und spricht zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Da ist einer, der sich völlig überfordert fühlt. Da ist einer, der nicht weiß, was er machen soll, der unentschlossen ist, der nicht weiß, was die Zukunft hält und wie es weitergehen soll. Und jetzt kommt jemand zu ihm und sagt zu ihm: Der Herr ist mit dir, du siegreicher Held, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das dann alles getroffen? Gideon, weil ihr den Herrn verlassen habt? Wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Immerhin ist schon mal gut. Die Väter Gideons und so weiter, die haben ihren Kindern noch von Gott erzählt. Die haben ihnen noch Storys aus der Bibel erzählt. Meine Frage an dich, wenn du Vater oder Mutter bist oder wenn du Großvater oder Großmutter bist, erzählst du deinen Kindern, deinen Enkeln auch die Geschichten Gottes aus der Bibel? Erzählst du denen das? Das ist wichtig, ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Gideon kennt diese Geschichten noch. Davon haben uns unsere Väter erzählt. Wenn sie sagt, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen, jetzt aber hat der Herr uns verworfen und in die Hand Midians gegeben. Wohl, wohl, stimmt schon. Aber wenn der Herr zu dir sagt, du bist ein tapferer Held, weißt du, was du dann bist? Dann bist du ein tapferer Held. Du kannst dich überfordert fühlen, aber ich garantiere dir, der Herr bringt jemanden in dein Leben, der etwas in dir sieht, was du selber nicht siehst. Der Fähigkeiten und Qualitäten in dir sieht, die du selber nicht siehst. Wenn du dich selber für den Größten hältst, dann kann es gut sein, dass du gedemütigt wirst, dass du ein Rechthaber bist, mit dem man nicht viel zu tun haben will. Ist dann halt so. Aber wenn du eher unsicher bist, ich bin mir sicher, der Herr, der bringt jemanden in dein Leben, der die Fähigkeiten, die du hast, sieht und sie bestätigt. Es rühme dich nicht dein eigener Mund, sondern der eines anderen. Und es ist am allerbesten, wenn der Herr deinen Mund rühmt, also dich rühmt, so wie er das jetzt hier mit Gideon macht. Gideon hat Fähigkeiten in sich, von denen er nichts weiß. Es steckt mehr in ihm, als er denkt. Im Moment fühlt er sich besiegt, im Moment fühlt er sich überfordert, aber der Herr fängt an, zu ihm zu reden und der Herr fängt heute Morgen an, zu dir zu sprechen. Wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst, dann ist der Größere in dir. Größer als das Problem ist der Problemlöser in dir, preis dem Herrn. Da wandte sich der Herr zu ihm, siehst du, Vers 14 nennt die Bibel den Engel des Herrn, den Herrn. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und irgendwie dämmert dem Gideon jetzt was. Die Worte, die erreichen mein Herz. Die Worte, die der spricht, die erreichen mein Herz. Irgendwas ist an diesem Redner anders als an anderen Leuten. Ja, aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. In anderen Worten, ich bin der Letzte in der letzten Familie. Das, was du in mir siehst, kann ich nicht in mir sehen. Und jetzt sagt der Herr zum dritten Mal, wenn du es beim ersten Mal nicht kapierst, sagt das zweimal. Wenn du es zweimal nicht kapierst, sagt das dreimal. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Es wird wie ein Kampf Mann gegen Mann sein und es wirst zwar du kämpfen, aber du bist nur der Handschuh. Ich bin die Hand im Handschuh, sagt der Herr. Und es ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du im Willen Gottes unterwegs bist und weißt, du bist im Willen Gottes unterwegs, dann trifft auf dich zu, was Paulus sagt im Galater Kapitel 2, Vers 20, soweit ich weiß, mein Leben ist Christus, ja? Christus lebt in mir. Wenn du ihm gehorsam bist, dann vollzieht Gott durch dich seinen Willen. Und dann kannst du nicht verlieren, weil Gott nicht verlieren kann. Dann musst du siegen. Sieg ist über dich beschlossen, preist dem Herrn. Und dann sagte zu ihm, Vers 17, wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du es bist. Was mir zeigt, hier spricht Gott zu ihm und er merkt es irgendwie, aber er ist so unsicher und so unentschlossen, dass er noch mal gern einen Beweis hätte. Es zeigt mir, dass der Engel des Herrn hier wirklich auftrat wie ein Mensch, dass man ihn mit einem normalen Menschen verwechseln konnte. Gott hat Boten, die er zu dir schickt, mit seinem Wort aus der Bibel, die entdecken Fähigkeiten in dir, die du hast, aber selber nicht erkennst. Wenn das passiert, dann würde ich das in deinem Herzen erwärmen, aber dann musst du auch das anerkennen, dass es von Gott ist. Und dann dürfst du in diese Richtung ruhig mal Schritte unternehmen und feststellen, dass das klappt, dass es funktioniert. Aber Gideon macht jetzt was, was die Leute in der alten Zeit und auch im Neuen Testament immer noch gemacht haben. Er sagt, pass auf, wenn du wirklich also der Engel des Herrn bist, wenn du wirklich Gott bist, der hier mit mir spricht, dann warte doch. Ich bringe dir jetzt ein Opfer dar. Wartest du so lange, bis ich wieder komme mit meinem Opfer? Und der Engel sagt, ja, ich will warten. Vers 20, ich will warten. Und dann bereitet er ein Opfertier zu, er schlachtet einen Bock, ja, und backt so Fladenkuchen, es geht schnell. Und dann bringt er das Ganze und zum Engel des Herrn raus. Und er sagt dann, leg's hin. Er legt das Opfer hin und dann nimmt der Engel seinen Stab, berührt dieses Opfer, es geht in Flammen auf und im Rauch dieser Flamme verschwindet der Engel. Und da checkt Gideon endlich, es sinkt endlich ein. Gott hat zu mir gesprochen. Ich hoffe, dass du sowas nicht brauchst. Ich hoffe, dass du nicht einen göttlichen Tritt in den Hintern brauchst. Aber was hat Gideon gemacht? Was hat Salomo gemacht, als der sich überfordert gefühlt hat? Was haben andere in der Bibel gemacht, als sie sich überfordert gefühlt haben? Sie sind zu Gott gegangen und sie haben ihm ein Opfer gebracht. Sie haben den Tempel unterstützt. Das haben sie gemacht seinerzeit. Und Gott hat dieses Opfer angenommen. Also ist es eine gute Sitte, Gott Opfer darzubringen. Der Herr hat dieses Opfer angenommen, Gideon hat es erkannt und dann hat er gemerkt, Gott ist mit mir, ist es wirklich wunderbar. Dann war er also voll begeistert. Und dann passiert noch was. In jener Nacht spricht der Herr zu ihm, dein Vater hat im Baal einen Altar gebaut. Und diesen Altar, den reißt du nieder. Und die Aschera-Säule daneben, die haust du um. Und dann nimmst du den 7-jährigen Stier. Wie lange hat die Hungersnot gedauert? Wie lange hat die wirtschaftliche Rezession gedauert? 7 Jahre, ne? Nimm diesen 7-jährigen Stier und opfer den mir. Man muss dazu wissen, dass der Baal oft wie ein Stier dargestellt worden ist. Pass mal auf. Der Vater von Gideon, Joasch, hat im Baal einen Altar gebaut. Und den soll Gideon jetzt abräumen. Wir haben es mit einem Generationenwechsel zu tun. Manchmal braucht es einen Generationenwechsel. Die Neuen kommen und räumen mit den Unsitten der Alten ab. Und installieren das Bewährte wieder. Und dann hat er tatsächlich diesen Stier genommen, in der Zeit der Hungersnot, hat diesen Stier genommen und hat ihn vor Gott verbrannt als Opfer. Er hat in anderen Worten diesen Baal auf einem Altar Gottes verbrannt. Der hat den Baal als Opfer dargebracht. Und weil er Angst gehabt hat vor den Leuten, hat er es in der Nacht gemacht. Ja, er war immer noch nicht so total zuversichtlich. Er war noch immer ein wenig unsicher. Er war noch immer ein wenig ängstlich, merkt ihr das? Er war immer noch ein wenig überfordert. Er hat aber trotz seiner Überforderungsgefühle angefangen, Gehorsam zu üben. Also, obwohl er immer noch Überforderungsgefühle hatte, ist er trotzdem in die Gänge gekommen. Komm du auch in die Gänge, trotz deiner Überforderungsgefühle. Schieb die Aufgabe nicht wieder einen Tag hinaus, sondern kümmere dich drum. Denk sie durch, diese Problemlage. Und dann gibt dir der Herr schon eine Antwort. Naja, auf jeden Fall räumt er jetzt mit den alten Dingen ab, mit diesen ganzen schwachsinnigen öffentlichen Meinungen und so, die es damals in Israel gab, räumt er jetzt auf. Und dann kommen die Leute aus dem Dorf angerannt und sagen, wer hat denn diesen Altar des Baal umgerissen? Wer hat denn das gemacht? Schaut, man merkt da nicht, dass sie sich im Herzen dann zum Herrn zurückgewendet haben, sondern sie dienen immer noch dem Baal mit dem Mund. Merkt ihr das? Aber der Vater von Gideon, der Joasch, der sagt, hey, hallo, Entschuldigung. Ihr wollt für den Baal kämpfen? Wenn Baal ein Gott ist, dann soll er gefälligst für sich selber kämpfen. Wenn Gideon diesen Altar niedergerissen hat, dann möge ihn der Blitz des Baal treffen. Und wenn Baal das nicht kann, dann sehen wir, dass Baal überhaupt nicht existiert, dass Baal ein toter Gott ist, eine Fantasiegestalt ist. Und nachdem nichts passiert, wenden sie sich in ihrem Herzen tatsächlich dem Gideon zu und fangen an, intensiver über Gott nachzudenken. Manchmal muss er einfach den Stier bei den Hörnern packen und mit dem Evangelium an die Öffentlichkeit gehen und Standpunkte vertreten, die biblisch sind, aber nicht populär. Hast du das gehört? Ich könnte zwar welche aufzählen, aber da habe ich jetzt nicht mehr die Zeit dazu. Opfer diesen Stier. Wenn sie dann kommen und sagen, da müssen wir was dagegen tun. Diese Person, die müssen wir canceln, die müssen wir ausschalten, da müssen wir dafür sorgen, dass die ihr Bankkonto verliert und den Job verliert und diese ganzen Dinge, was ja alles passiert heutzutage. Dann wirst du feststellen, es geht nicht so leicht. Die können dich nicht canceln, weil du nur tust, was Gott will, und Gott kann man nicht canceln. Jesus haben sie steinigen wollen, haben es nicht geschafft. Jesus haben sie zum Berg runterwerfen wollen, zu dem Abgrund, auf dem Nazareth draufgebaut war. Haben sie es geschafft? Nein. Erst als er bereit war, sein Leben hinzulegen, haben sie ihn verhaften können, haben ihn töten können. Amen. Und warum soll es bei dir anders sein? Hab also nicht so viel Angst vor den anderen, fürcht vielmehr einen, nämlich den Herrn, und dann wird es schon was mit dir. Und jetzt passiert es. Die Midianiter kommen wieder, um wieder abzugrasen. Und der Geist Gottes kommt und umkleidet Gideon, heißt es da. Er umkleidet ihn wie einen Handschuh. Ja, es ist wunderbar. Und er stößt ins Horn und die Abiesritter werden zusammengerufen. Und noch andere werden auch zusammengerufen. Denn irgendwas geht jetzt von Gideon aus und sie merken, der hat's einfach. Es zieht sie zu ihm hin. Es ist die Gnade Gottes. Schon in dem Moment, in dem du anfängst, Probleme zu lösen, auch wenn du noch unsicher bist, wirst du anziehend. Für Leute, die Probleme haben. Und dann sind sie zum Plus 32.000 Mann. Und Gott sagt, es sind viel zu viele. Wenn diese 32 gegen diese 120.000 Midianiter kämpfen, dann sagen die zum Schluss, ja, wir sind's. Wer ist der Größte? Wir sind die Größten. Und so Zeugs. Die sind mir zu viele. Sag allen, die ängstlich sind, sie dürfen heimgehen. Sag allen, die sowieso nicht den Geist des Glaubens haben, sie können abdampfen. 22.000 Leute gehen. Wow, mehr als ein Drittel. Aber ich sage dir mal eins, mehr ist nicht immer besser. Leute, die entschlossen sind, Leute, die den Geist des Glaubens haben, wenn die mit dir beten, dann tut sich was. Es ist nicht wichtig, dass es viel sind, sondern dass es Leute sind, die beten können, die schon mal Erhörungen bekommen haben und jetzt sich ins Zeug legen und Gott bestürmen, Halleluja. Und Gott sagt, 10.000, prima, aber es sind immer noch zu viele. Und dann sagt er, geh ans Wasser und lass sie alle trinken. Und die, von denen ich dir sage, die sollst du auswählen. Und dann gehen die Leute, also die Soldaten, ans Wasser, um dort zu trinken. Und sie stecken den Kopf hinein und gurgeln und machen und tun. Nur 300 sind immer noch auf Alarmstufe gelb. Sind immer noch im Ab-8-Status. Sie wissen, die Gefahr ist nicht zu unterschätzen. Wir dürfen uns hier nicht überschätzen. Wir müssen aufpassen auf den Feind. Und die schöpfen, beziehungsweise die legen sich am Boden hin und lecken mit den Zungen wie die Hunde. Und sie haben das Ufer im Blick, denn es könnte ja sein, dass da plötzlich Midianiter auftauchen. Diese Wachsamen, diese mit etwas Unruhe Behafteten, die benutzt Gott jetzt. Er sagt, schick alle anderen heim, diese 300, die werden die 120.000 besiegen. Und Gideon sagt, Herr, kannst du mir nicht noch ein Zeichen geben oder zwei oder drei? Und der Herr gibt ihm tatsächlich Zeichen, er gibt ihm noch Zeichen. Das beste Zeichen ist, Gideon, in dieser Nacht schleicht dich runter ans Lager der Midianiter und hör zu, was die sagen. Gideon schleicht sich runter und Gott sagt noch, und wenn du Angst hast, dann nimm deinen Knappen mit, deinen Diener. Und wisst ihr, was er macht? Er nimmt seinen Diener mit. Was mir zeigt, er hat immer noch Angst gehabt. Er hat immer noch Überforderungsgefühle gehabt. Er hat immer noch Unsicherheitsgefühle gehabt. Aber er hat trotzdem gehandelt. Und Gott hat ihn Stück für Stück immer wieder gestärkt. Es werden auch dir ja immer wieder kleine Zeichen, kleine Begebenheiten passieren, die dich bestätigen, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Gott sorgt dafür. Kleine Gewissheiten, die plötzlich auftauchen. Kleine Fügungen, die du erkennst als Gottes grünes Licht, preist dem Herrn. Schwer zu erklären, aber wenn es dir passiert, dann weißt du, was Sache ist, dann weißt du das. Und jetzt geht er also runter mit seinem Knappen, vielleicht gehen sie sogar Hand in Hand, ja, und zitternd. Auf jeden Fall schleichen sie sich runter und dann sagt ein Midianiter zum anderen, oh, ich habe geträumt. Was hast du denn geträumt? Ja, ich habe geträumt, dass ein Gerstenbrot den Berg runtergerollt ist auf das Zelt der Midianiter und das Zelt dann zerstört hat und alles lag von zu unterst, das zu unterste lag zu oberst. Und der andere Midianiter sagt, oh, das ist Gideon und sein Schwert. Der Herr hat uns in seine Hand überliefert. Und Gideon muss sich zusammenreißen, dass er nicht anfängt zu jubeln. Er schleicht dann zurück und es heißt, und er betete an. Endlich, sag mal endlich. Wenn der Herr zu dir sagt, ich bin mit dir, du siegreicher Held, dann kannst du auf deine Knie gehen und kannst sagen, danke Herr, und kannst anbeten. Gideon musste erst wieder und wieder und wieder und wieder bestätigt werden, bis er endlich angebetet hat. Aber irgendwann drang er dann doch durch. Und dann war er nicht mehr zu halten. Dann war er nicht mehr zu halten. Dann sagt Gott zu ihm, nimm dir Krüge und tu Fackeln rein und umgib dieses Lager und dann hau den Tontopf kaputt und fuchtel mit deiner Fackel herum und schrei für den Herrn und für Gideon. Mehr müsst ihr nicht machen. Und das machen sie. Sie machen Lärm. Sie umgeben also dieses Lager und dann machen sie das. Sie zerdeppern ihre Krüge und sie fangen an, mit den Fackeln zu fuchteln. Fuchtelst du auch ab und zu mit deiner Fackel? Schau, du bist ein Christ, du hast Jesus im Herzen. Da dürfst du ruhig ab und zu mit deiner Fackel fuchteln und anderen Leuten erzählen, dass du eine Hoffnung hast aufs ewige Leben und so. Und dass der Sieg über dich beschlossen ist und Heil und Segen preist dem Herrn. Das kannst du ruhig machen. Auf jeden Fall machen die das. Die machen nichts weiter, als dass sie sich bemerkbar machen. Die fuchteln mit ihrer Fackel. Fuchtel du auch mit deiner Fackel. Und das ist was Interessantes, was dann passiert. Die Feinde Gottes, die Midianiter und die Amalekiter und die Söhne des Ostens, die geraten in Verwirrung. Und dann plötzlich packen die ihre unregistrierten Schwarzmarktwaffen aus und schießen sich gegenseitig über den Haufen. Und massakrieren sich gegenseitig. Die bekämpfen sich. Das sind mir die liebsten Feinde, die sich gegenseitig bekämpfen. Muss ich schon nicht machen. Alles, was die machen, alles, was die Gläubigen machen mussten, war mit ihrer Fackel zu fuchteln und Lärm zu machen. Wir schreien natürlich jetzt nicht mehr für den Herrn und für Gideon, sondern wir sagen, ne, für den Herrn im Namen Jesu. Und die Feinde geraten so in Verwirrung, dass sie sich selber so unmöglich machen, dass sie ihre Macht vollkommen verlieren und sich gegenseitig dezimieren, bis sie nicht mehr da sind. Und dann verfolgt Gideon sie, Halleluja, und er besiegt sie und er besiegt sie. Und dann lässt er die Israeliten zusammenrufen aus der Gegend dort oben. Und die kommen alle und die folgen ihm nach. Als der Sieg dann da ist, kommen sie zu Gideon und sagen, was ist denn los mit dir? Warum hast du nicht gesagt, dass du gegen Midian ziehst? Dann wären wir sofort mit dir gegangen, dann hätten wir mit dir gesiegt. Und so kamen wir nicht zum Zug, obwohl wir so gut sind. Schau, der Erfolg hat viele Väter. Das Scheitern ist ein Waisenkind. Nie war ja einer schuld. Am Scheitern ist keiner schuld. Jemals. Jemals war da einer schuld. Adam war nicht mal schuld am Sündenfall. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir, und was soll ich da machen? Ja, genau. Aber wenn du Erfolg hast, dann reklamieren den anderen für sich. Die feiern nicht deinen Sieg, sondern die reklamieren deinen Sieg für sich. Was magst du denn so am Fall? Wenn Leute deinen Sieg, deine Gebetserhörung, deine Beförderung und so weiter, dein Glück, deinen Segen nicht feiern, was magst du dann? Gideon verhält sich sehr diplomatisch. Gideon sagt, du, Leute, ich bin der Letzte aus der letzten Familie, aus dem letzten Stamm. Ihr seid viel größer und wer bin ich gegen euch? Da ließ ihr Zorn ab von ihm. Überleg dir das mal. Der hat sich klein gemacht in ihren eigenen Augen, das musste er erst mal können. Der Mann hatte also Selbstbeherrschung. Und er hat sein Lob nicht von Menschen bezogen, sondern von Gott. Denn er wusste ja, wer ihm erschienen ist. Er wusste ja, wer ihm seine Gebete erhört hat, wer ihn wieder und wieder bestätigt hat, wer ihn hat siegen lassen. Einfach nur durchs Fuchteln mit der Fackel. Wenn wir mit unserer Fackel mehr fuchteln, dann werden die Feinde schwächer. Halleluja. Und so war das halt. Das ist sehr, sehr interessant. Und dann ist noch was. Die 300 Mann, die also den Midianitern nachgelaufen sind, die waren zum Schluss erschöpft. Sie kamen in eine Stadt und haben gesagt, hey, gib uns was zum Essen. Wir haben jetzt kein Geld dabei, denn wir sind ja am Kämpfen. Dann haben die gesagt, wir geben euch nichts. Wir helfen euch nicht, wir unterstützen euch nicht. Ihr sagt hier, dass ihr die besiegt. Ihr sagt hier, dass ihr hier Gottes Werk tut und die Feinde in die Flucht schlagt. Aber was, wenn die Feinde wieder kommen, dann stellen sie fest, dass wir euch geholfen haben, dann sind wir dran. Diese Leute sind Opportunisten. Und sie wollen den Siegern nicht helfen. Weißt du, es gibt Christen, die erkennen irgendwo tief in ihrem Herzen schon an, dass du gesegnet bist. Aber sie gönnen dir nicht den Dreck unterm Fingernagel. Ja, sie helfen dir nicht, sie unterstützen dich nicht. Sie erkennen schon, ja, du hast was. Du hast was, wenn ihr dann mit der Fackel fuchtelt, das ist ganz interessant, es gibt Licht, ja, ja. Aber, und dann kommen sie und fangen an. Es sind Opportunisten, ja, die gegen dich reden, solange wie du in der Unterzahl bist. Wenn du dann in der Mehrzahl bist, oder dann sind sie deine besten Freunde. Warum sage ich euch das? Ergreift die Gelegenheit, die Sieger zu unterstützen. Danke für das donnernde Amen. Ob du es jetzt mit Gebet machst oder mit Finanzen oder mit beidem, ist egal. Aber du es in Gottes Namen. Damit du nicht endest, wie die Städte, die es Gideon nicht geholfen haben. Es steckt mehr in dir, als du denkst. Du überdenkst jetzt diese Problemlage, die du hast. Der Geist Gottes wird sich auf dich draufsetzen und wird mit dir denken und du kommst zu einer Lösung. Und dann fängst du an, Gott anzubeten. Und dann wirst du feststellen, wie dich nach und nach dieser Geist der Unsicherheit und der schlechten Laune verlässt und du gut drauf kommst. Richtig gut, Halleluja. Wenn du das auch möchtest, dann gebe ich dir die Gelegenheit, Jesus in dein Leben einzuladen. Den Erlöser, Halleluja. Bitte einfach mit. Sag mit mir, wir beten alle. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Halleluja. Siehst du, und jetzt ist auch der Größere in dir Gottes Segen.